Jetzt kommt die Schwierigkeit wieder. Maske, ich habe vorhin schon ein bisschen geübt. Mikro war runtergerutscht. Ist gar nicht so einfach. Wenn sich das alles verheddert hätte, könnte man nach Hause gehen. Aber Sigrid hat mir ja sowieso eine Steilvorlage gegeben. Eigentlich brauchte ich jetzt nur sagen, du hast vollkommen recht, ist nichts mehr zuzufügen. Aber ich habe gedacht, ich habe mich vorbereitet, dann wäre es umsonst. Das soll nicht sein. Ja, wenn wir Regisseur wären, dann würden wir wahrscheinlich so einen Fortsetzungsfilm machen, Teil 2, denn Ostern und Karfreitag gehört zusammen. Karfreitag war schon, heute ist Ostern und ja, Karfreitag, was ist passiert? Jesus ist gekreuzigt worden und jetzt kommen wir zu Ostern. Und da habe ich einen Text mitgebracht, der etwas länger ist, ist nämlich aus dem Matthäus-Evangelium. Wenn ihr mal guckt, die Texte sind sehr unterschiedlich. Manche sind sehr kurz, manche haben auch gewisse Aussagen. Aber ich finde, im Matthäus ist das eigentlich sehr gut beschrieben, etwas ausführlicher, aber darum geht es ja eigentlich auch. Und ich denke, es widerspricht sich auch nicht, wenn wir manchmal gewisse Aussagen haben im Markus-Evangelium, was wir ja vielleicht im Lukas nicht wiederfinden oder im Johannes. Schauen wir uns mal an, was Matthäus darüber sagt. Matthäus hatte ja auch eigentlich so das Ziel, mit seinem Evangelium so seine Leute, sprich die Juden, zu erreichen. Das war sein Ansinnen. Und jeder Evangelist hatte ein anderes Ziel. Aber er wollte seine Leute erreichen. Und dazu ist es erforderlich, eben etwas intensiver darüber zu berichten dann. Matthäus 28, ab Vers 1. Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kam Maria Magdalena und die andere Maria, das ist die Mutter von Jakobus, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Erscheinung war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie Schnee. Die Wachen aber erbebten aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel sprach zu den Frauen, fürchtet euch nicht, ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt und seht die Stätte, wo er gelegen hat. Und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern, er ist auferstanden von den Toten. Und siehe, er geht vor euch hin nach Galiläa, da werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach, seid gegrüßt. Und sie traten zu ihm, umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. Da sprach Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht, geht hin und verkündigt es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen, dort werden sie mich sehen. Als sie aber hingingen, da kamen auch einige von der Wache in die Stadt und verkündigten den Hohepriestern alles, was geschehen war. Und sie kamen mit den Ältesten zusammen, hielten Rat und gaben den Soldaten viel Geld und sprachen, sagt, seine Jünger sind in der Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Und wenn es dem Statthalter zu Ohren kommt, wollen wir ihn beschwichtigen und dafür sorgen, dass ihr nicht zu befürchten habt. Sie nahmen das Geld und taten, wie sie angewiesen waren. Und dies Gerücht hat sich bei den Juden verbreitet bis auf den heutigen Tag. Als die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu und redete zu ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehret alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ja, ich finde diesen Text nicht nur sehr ausführlich, sondern er bringt auch so einen gewissen Spannungsbogen, auch was jetzt zum Beispiel den Missionsbefehl angeht. Wir sehen ihn oft so immer losgelöst, aber Jesus sagt, ich werde hier gehen, aber euch gebe ich einen Auftrag. Wir sehen, dass die Frauen Maria Magdalena und Maria, in einem anderen Evangelium heißt es auch Salome, die Jesus jetzt mit Kräuter, also sie wollten ihn einfach balsamieren, und Jesus wurde ja ganz kurzfristig vom Grab abgenommen, weil der Sabbat eintrat, und Josef von Arimathäa hatte darum gebeten, dass sie es machen könnten. Also sie wussten, Jesus war wirklich tot. Und interessant ist, dass der Engel dort erscheint, Jesus ist nicht mehr da, und er sagt, fürchtet euch nicht. Und wir können uns vorstellen, wenn wir vielleicht zu diesem Grab gekommen wären und da sitzt eine Gestalt, die leuchtend wie weiß ist, und du erwartest eigentlich was ganz anderes, dann bist du erstmal erschrocken. Aber was zeigt uns das? Sie haben nicht damit gerechnet, auch die Frauen nicht, sie waren ja nah dran, dass Jesus wieder aufersteht, obwohl er es ja mehrmals gesagt hat, dass er es tun wird. Also im Prinzip war Jesus für sie wirklich tot. Er war ein Mensch, er war ein guter Mensch, er ist eigentlich ungerecht hingerichtet worden, aber für sie ist sicherlich eine Welt zusammengebrochen dann. Ich hatte neulich so eine schöne Deko gesehen. Doku. Ja, ein kleines. Da ging es so um die gefährlichsten Tiere der Welt. Was meint ihr? Wer ist denn so das gefährlichste Tier der Welt für euch?
Der Mann.
Der Mann, ja. Das war auch gut. Ja, man sagt so die Mücke. Für mich ist es aber nicht die Mücke, also die bis zu 1 Million Menschen tötet, indem sie Krankheiten überträgt. Ja, Tsetsefliege, die hat nicht ganz so viel, aber die Mücke, die Malaria und so weiter überträgt. Bei uns ist es hier nicht so dramatisch, da gibt es nur irgendwie so einen kleinen Pickel, der dann juckt. Für mich ist es aber der Osterhase. Und auch wenn er nicht so direkt mit seinen gefährlichen Giftzähnen und seinen rasiermesserscharfen Krallen die Menschen tötet, nein, ich denke, dass er eigentlich von diesem eigentlichen Sinn von Ostern ablenkt. Der Osterhase steht stellvertretend für das, was wir eigentlich bei Ostern als Christen feiern. Ne, wenn man Menschen so hört, ja, oder Kinder, ne, sie sind nicht bei Jesus oder bei der Auferstehung, sondern Ostern ist der Osterhase und da gibt es Geschenke. Ja, gut. Und es gibt ja so viele Umfragen auch in der Bevölkerung. Ich habe euch das mal heute erspart. Ich hatte das ja auch schon zu Weihnachten. Und da gibt es welche, die sind natürlich so ganz witzig. Wenn einer dann sagt, ja, Ostern ist, da hat sich der Osterhase versteckt, da fragt man sich ja, wie kann man da drauf kommen? Ne? Ostereier, so da, vielleicht kam da gerade vom Osterfeuer, keine Ahnung. So meine erste Reaktion ist dann natürlich immer, dass ich sage, wie ungebildet sind die Leute. So in fernen Ländern kann ich es vielleicht verstehen, aber doch nicht in Deutschland. Aber ganz ehrlich, ich muss meine Meinung auch revidieren. Wie können Leute etwas wissen, was ihnen nie so richtig erklärt wurde? Und dann sind wir wieder bei Jesus, bei dem Missionsbefehl, dass er sagt, geht hinaus in die Welt, erklärt ihnen diese Botschaft. Eigentlich ist es das Versäumnis von uns Christen, den Menschen diese Botschaft so nahe zu bringen, dass sie verstehen, was bedeutet Ostern? Was bedeutet Auferstehung dann? Und insofern ist es für mich eigentlich jetzt nicht mehr so, dass ich sage, wie ungebildet, sondern eigentlich, wie groß war oder ist das Versagen der Christen, diese Botschaft nicht weiterzugeben oder so in der Art, wo Ostern sogar ein Feiertag ist. Natürlich weiß ich auch, dass es Leute gibt, denen braucht man das nicht erklären, weil sie wollen es einfach nicht hören. Aber ich glaube, dass viele nicht so eingestellt sind, sondern sie wissen es nicht besser. Und wenn ich jetzt an mich zurückdenke, ich war katholisch, ich bin kommuniziert worden, aber ganz ehrlich, bevor ich zum Glauben kam, ich hatte auch keine Ahnung. Es hatte mich einfach gar nicht interessiert. Und ich denke, es gibt sehr viele. Und unser Auftrag, den Jesus uns auch hier am Ende des Textes gegeben hat, gilt weiterhin, die Botschaft weiterzugeben. Die Botschaft von seiner Liebe oder Ostern, von seiner Auferstehung dann. Natürlich gab es auch in Umfragen Leute, die waren schon nah dran am Ergebnis. Sie haben gesagt, Ostern, da ist Jesus gestorben. Ist nicht die ganze Wahrheit, ist die Hälfte der Wahrheit, aber wir sind ja schon da ganz nah dran. Denn was Ostern wirklich wichtig macht für uns als Christen, ist ja nicht der Tod am Kreuz von Jesus. Sind viele damals gekreuzigt worden, die natürlich vorher genauso wie Jesus auch irgendwann mal geboren wurden. Also da hat er sich nicht groß von anderen unterschieden. Aber die Tatsache, dass er gesagt hat, am dritten Tag werde ich wieder auferstehen, das ist eigentlich genau das, was wir heute auch feiern. Und am dritten Tag, es gibt ja immer welche, die sagen drei Tage, Freitag, Karfreitag, dann kommt der Samstag, Sonntag, Montag. Also die Juden haben eine andere Zeitrechnung, da zählt der Tag, der erste Tag immer mit. Insofern am dritten Tag und nicht nach drei Tagen. Jesus als Mensch kann nicht geleugnet werden, das wissen wir auch. Unabhängige Geschichtsschreiber haben auch so sein Wirken beschrieben. Also darum geht es eigentlich gar nicht. Daran ist nicht zu rütteln. Und es gab halt einen Mensch, der Jesus hieß, geboren und gestorben. Und er wurde sogar von den Geschichtsschreibern als guter Mensch beschrieben, der den Tod am Kreuz definitiv nicht verdient hat. Aber war er dadurch Gottes Sohn? Das ist nicht bewiesen, behaupten seine Gegner. Jesus als Mensch ja, Gottes Sohn nein. Ich habe überlegt, was machen eigentlich die Moslems? Feiern die auch Ostern? Und ich fand das ganz interessant. Im Islam ist ja Jesus als Prophet auch anerkannt. Also sie kennen ihn ja. Sie verehren ihn als Gottes Sohn, weil Allah, sagen sie, hat eben keinen Sohn. Sie feiern Ostern nicht so wie wir. Aber interessanterweise habe ich gefunden, es gibt ein islamisches Fest, ein Opferfest. Und in diesem Opferfest geht es darum, dass früher ein Vater Ibrahim seinen Sohn opfern wollte, weil Gott hatte ihn damit beauftragt. Und als er das dann machen wollte, kam eben diese Stimme, du brauchst es nicht machen. Und er hat einen Widder dann auch geopfert und hat es an die Bedürftigen und an die Freunde dann verteilt. Ich habe gedacht, interessant, die ähnliche Geschichte kennen wir im 1. Mose 22, da ist es Abraham und Isaak. Und ich habe gedacht, es ist vielleicht so eine Vorstufe schon oder ein Hinweis, was Gott irgendwo plant, nämlich, dass er von Abraham nicht verlangt hat, seinen Sohn für Sünden anderer zu opfern. Denn Brandopfer damals war nichts anderes, als dass man für Sünden ein anderes Tier oder hier eben den Isaak hätte nehmen sollen. Dann Gott sagte, nein, es bleibt mir überlassen, meinen Sohn zu opfern. Und wir wissen aus dem Alten Testament, wer so im 3. Mose das mal gelesen hat, ich finde es sehr, naja, ich war immer froh, wenn ich den 3. Mose durch hatte, weil es wiederholte sich irgendwo. Aber es wurden nur unbefleckte Tiere, reine Tiere genommen. Es durften nicht irgendwie Tiere genommen werden, die sowieso nur drei Beine hatten, so nach dem Motto, können wir nichts anfangen, sondern das mussten wirklich die feinsten, besten Tiere sein. Jesus, wissen wir, ist an Karfreitag gestorben. Mit seinem Tod hat er seine Mission erfüllt. Und seine Mission war eben, ich opfere mich für die Sünden der Menschen, für die Sünden aller Menschen. Er hat da keinen ausgenommen. Und Jesus war der Einzige, der überhaupt in Frage kam. Er war das unbefleckte Lamm Gottes. Sigrid hat es vorhin gesagt, er war der Einzige, der ohne Sünde ist. Und ich bin genauso überzeugt wie du, wenn er irgendwo gesündigt hätte, wäre er nicht mehr unbefleckt. Er wäre nicht rein, er hätte seine Mission einfach nicht erfüllen können. Und wenn wir heute Ostern als die Auferstehung von Jesus feiern, dann feiern wir eigentlich die Bestätigung von Gott, das war seine Bestätigung für die Mission von Jesus. Er hat das Opfer angenommen. Er hat gesagt, ich nehme dein Opfer an, dass du stellvertretend für alle Menschen gestorben bist. habe mich gefragt, was wäre eigentlich, wenn die Auferstehung einfach nur eine Lüge wäre, irgendeine schöne Geschichte. Und die Frage habe ich mir nicht alleine gestellt, das hat nämlich schon Paulus gemacht und er hat im 1. Korinther 15 auch eine Antwort gegeben. Er hat gesagt, wäre aber Christus nicht auferstanden, so hätte unsere ganze Predigt keinen Sinn und euer Glaube hätte keine Grundlage. Mit Recht könnte man uns dann vorwerfen, wir seien Lügner und keine Zeugen Gottes. Denn wir behaupten doch, Gott hat Christus auferweckt. Das kann ja gar nicht stimmen, wenn die Toten nicht auferstehen. Wie schon gesagt, wenn die Toten nicht auferweckt werden, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht von den Toten auferweckt wurde, ist euer Glaube nichts als Selbstbetrug und ihr seid auch von eurer Sünde, von eurer Schuld nicht frei. Ebenso wären auch alle verloren, die im Glauben an Christus gestorben sind. Wenn der Glaube an Christus uns nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die bedauernswertesten Menschen, bedauernswertesten unter allen Menschen. Paulus hat es so auf den Punkt gebracht. Wenn die Auferstehung nicht stimmen würde, wenn es eine Lüge wäre, dann wäre es doch sinnvoller, dass wir unser Leben in den vollen Zügen genießen. So aus männlicher Sicht dann Weib, Wein und Gesang, weil danach ist es vorbei. Aber wir wissen, dass es auch ein Leben für uns aufgrund der Auferstehung auch nach dem Tod gibt. Und letztlich wäre dann auch der christliche Glaube ohne den Tod am Kreuz von Jesus und der Auferstehung einfach sinnentleert, ausgehöhlt und es gäbe für uns keine Vergebung der Sünden. Das, was wir für uns immer wieder in Anspruch nehmen, was er vorhin auch im 1. Johannes 1,9, ne, wir sollen unsere Sünden bekennen und dann wird uns vergeben, das würde für uns nicht gelten. Wir würden unsere Sünden, egal was wir machen, weiter mit uns rumtragen dann. Jesus und seine Botschaft war damals in der Welt nicht willkommen und eigentlich ist es heute noch ganz genauso. Letztendlich ist es auch sein Anspruch, dass er sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das ist eigentlich für viele abschreckend und anmaßend. Ich kann mich nur an ein Beispiel erinnern, ich habe eine Cousine, die, ja, mit der bin ich früher eigentlich groß geworden, waren wie Bruder und Schwester, wir hatten immer eine gute Beziehung und sie lag eines Tages mal im Krankenhaus, sie hat sich etwas anders entwickelt, so in diesem Esoterischen war sie sehr verstrickt und ich habe sie da auch besucht und sie hatte dann so einen Stein auf ihrer Brust und dann sage ich, was soll das denn? Und dann sagt sie, ja, das gibt ihr Kraft und Heilung und so weiter. Und habe gesagt, du, Heilung ist jetzt wirklich nur in Jesus. Habe ihr das irgendwo so nahegebracht. Und hat sie dann auch erzählt, nee, also es gibt sicherlich, glaub du mal, aber es gibt auch andere Möglichkeiten. Und ich habe gesagt, nein, die einzige Möglichkeit ist Jesus. Und sie war da so echauffriert, dass so unsere Beziehung eigentlich da sehr gelitten hat. Also man merkt, wenn man mit Jesus kommt als den alleinigen, Erlöser, ne, oder Wohltäter, dann sagen die Leute, nee, das kann einfach nicht sein. Es muss auch was anderes geben dann. Der Anspruch auf die Gottessohnschaft war durch die Auferstehung bei Jesus begründet. Das war der endgültige Beweis und das war natürlich auch den Hohepriestern irgendwo klar. Zumal Jesus das auch an mehreren Stellen vorher prophetisch gesagt hat, ich werde am dritten Tage auferstehen. Das war ja der Grund, weshalb sie überhaupt gebeten haben, dass eine römische Wache da sich positioniert, ne, weil sie eben genau die Gefahr gesehen haben, wenn der nachher weg ist, dann sagen alle, oh, ne, guck mal, das war dann auch wahr. Also insofern haben sie da schon auch weiter gedacht. Und sie wussten eben, wenn die Vorhersage Jesus eintreffen würde, wie würde das beim Volk ankommen? Das Volk würde dann natürlich sagen, okay, das war Gottes Sohn, das war unser Messias, ihr habt unseren Messias getötet. Und ich glaube, das wäre für sie sicherlich sehr schwer gewesen. Das Volk hätte sich dann gegen sie gestellt. Das durfte also nicht sein. Und wenn etwas nicht sein darf, zu welchen Mitteln greift man dann? Zu einer Lüge.
Das ist heute noch genauso. Wenn wir mal verfolgen, wie viele Kriege entstanden sind durch Lügen, indem einem etwas unterstellt wurde, dann ist das schon erschreckend. Und ich finde es heute auch erschreckend, dass wir oder dass viele sich auch damit gar nicht so beschäftigen, sondern sie glauben immer noch das, was ihnen erzählt wird, wenn es von ganz oben kommt, anstatt mal einen Kopf auch zum Nachdenken nehmen und sagen, Mensch, kann denn das passieren? Hier war genau das Gleiche. Wir haben das vorhin auch gelesen, dass sich das bis in die heutige Zeit bei den Juden gehalten hat. Das heißt, auch da ist kein Umdenken, da ist jetzt kein Bewusstsein irgendwo da. Kann das denn überhaupt sein? Kann da irgendetwas dran sein? Und weil die Wahrheit natürlich nicht ans Licht kommen durfte, haben wir gelesen, was haben sie gemacht? Sie haben sich beraten. Sie haben gesagt, so, was können wir jetzt machen? Interessanterweise war auch, dass sie zu den Schriftgelehrten gegangen sind, nicht zu den Pharisäern. Die Pharisäer haben auch an die Auferstehung geglaubt, die Schriftgelehrten nicht, also die Sadduzäer nicht. Und insofern kann auch sein, dass die Pharisäer, wenn sie das mitbekommen hätten, dann vielleicht auch etwas anders reagiert hätten. Auf jeden Fall haben sie sich beraten, haben gesagt, das kann einfach nicht sein. Wir werden Folgendes machen. Wir werden den Wachen den Auftrag geben und werden sie auch entlohnen, dass sie sagen, die Jünger waren es. Die Jünger haben Jesus aus dem Grab geholt. Lesen wir doch die Stelle hier nochmal. Matthäus 28. Noch während die Frauen auf dem Weg waren, liefen einige der Wachsoldaten zu den obersten Priestern der Stadt und berichteten alles, was geschehen war. Diese berieten mit den führenden Männern des Volkes, was sie tun sollten. Schließlich gaben sie den Soldaten viel Geld und sagten zu ihnen, erzählt einfach, in der Nacht, als wir schliefen, sind seine Jünger gekommen und haben den Toten gestohlen. Auch versprachen sie ihnen, wenn der Statthalter davon erfährt, werden wir mit ihm reden und dafür sorgen, dass euch nichts passiert. Die Soldaten nahmen das Geld und hielten sich an die Anweisung. So hat sich diese Geschichte bei den Juden herumgesprochen und wird noch heute erzählt. Was haben sie also gemacht? Den Jüngern haben sie die Schuld gegeben, beziehungsweise sie haben gesagt, das waren diejenigen, die den Leichnam gestohlen haben, damit die Prophezeiung von Jesus als wahr auch letztendlich Gültigkeit hat. Klingt irgendwo plausibel, aber definitiv nur für den, der auch an die Auferstehung nicht glauben will. Jetzt können wir uns natürlich die Frage stellen, ist es wirklich so plausibel? Und wenn wir uns mal so zwei Sichten anschauen, einmal von den Wachen, dann werden wir feststellen, und das haben ja die Hohepriester auch gesagt, wir werden mit dem Statthalter reden. Also bei den Soldaten in Rom war das so, die hatten unterschiedliche Wachen in einer Nacht. Und eine Wache war nicht einfach so ganz locker, ne, und wenn ich da mal einnickere, ist auch nicht so schlimm, sondern wenn einer eingeschlafen ist, bedeutet das Todesurteil, weil das war einfach zu wichtig. Also insofern waren die schon so unter Spannung, dass es als Argument eigentlich gar nicht Gültigkeit hätte, wenn sie sagen, ach, wir sind da einfach in der Zeit eingeschlafen dann. Das andere, wenn dieser Stein und diese Steine, die waren damals schwer, die wogen 1 bis 1,5 Tonnen. Man kann sich vorstellen, wenn man diesen dann wegrollt, das ist nie geräuschlos. Also selbst wenn sie geschlafen hätten, diese Geräusche wären derart stark, ne, so einen Schlaf hat man nicht, man wäre wirklich aufgewacht. Also auch von daher kann man sagen, so richtig schlüssig ist es nicht. Das dritte Argument, wenn wir uns die Wachen angucken, wenn sie sagen, wir haben geschlafen, aber wir haben gesehen, dass die Jünger den Leichnam gestohlen haben. Also wenn ich schlafe, muss ich ganz ehrlich sagen, dann sehe ich da nicht sehr viel. Also alles Argumente, wo man als Externer schon sagen würde, kann das denn wirklich sein? Und auch wenn wir uns die Jünger mal anschauen, ne, angenommen, es wäre so. Wir lesen aber, dass die Jünger sich ängstlich zurückgezogen hatten. Sie waren nicht diejenigen, die gesagt haben, jetzt wollen wir mal gucken, was wir jetzt irgendwie machen können. Nein, wir lesen, dass sie in Jerusalem zusammengekommen waren. Und als die Frauen zurückkamen und gesagt, so, wir haben Jesus gesehen, er ist auferstanden. Was haben sie gesagt? Wussten wir doch, wir haben doch den Leichen. Nein, sie haben den gar nicht erst geglaubt. Sie haben gesagt, ne, irgendwo seid ihr vielleicht in eurer Trauer, irgendwo ein bisschen gedanklich weit. Also sie haben es einfach geleugnet, dass Jesus auferstanden. Sie haben nicht daran geglaubt. Für sie ist eine Welt zusammengebrochen, weil dieser Jesus wirklich für sie gestorben war. Und der Leichnam wurde abgenommen. Und es gibt ja dann auch so, gerade aus dem Islam, dass sie sagen, ja, der war gar nicht richtig tot. Ne, der wurde dann einfach nur mehr oder weniger betäubt, ist dann wieder dann irgendwo gepflegt worden und hat weitergelebt. Nein, diejenigen, die ihn vom Kreuz genommen haben, die haben gemerkt, er ist tot. Auch die römischen Soldaten, die hatten Erfahrung mit Menschen, die tot waren, als sie auch in die Seite gestochen haben, kam ja Wasser und Blut. Jesus war wirklich tot. Und diese Jünger, wenn sie den Leichnam gestohlen hätten, was wäre das Naheliegste, was sie gemacht hätten? Sie wären unter das Volk gegangen und hätten gesagt, so, Jesus ist auferstanden. Ne? Sie hätten sich nicht zurückgezogen, ängstlich in ihre vier Räume dann. Und wenn wir sehen, dass diese Jünger, die wirklich zurückgezogen, ängstlich waren, später offensiv dieses Evangelium verkündigt haben, ne? Die auch den Tod dafür in Kauf genommen haben, das hätten die nie gemacht, wenn sie wussten, es war eine Lüge, ne? Dass sie es selbst gestohlen hätten. Ne? Definitiv nicht. Also auch wenn man, es gibt da noch weitere Argumente, aber selbst wenn wir nur diese Argumente einfach nehmen, dann können wir ja feststellen, und dafür muss man jetzt auch nicht unbedingt hier ein Kriminologe sein, dann müssen wir einfach feststellen, das ist so nicht richtig. Das kann einfach nicht richtig sein. Und auch wenn man dem nicht Glauben schenken will, und wir wissen ja auch, dass Menschen, wenn sie etwas nicht glauben wollen, sie wollen gerne dann auch belogen werden und sie halten an dieser Lüge auch fest und sie möchten einfach nicht, dass so ihre eigene Gedankenwelt zum Einsturz gebracht wird. Und ich glaube, das ist so der Hintergrund, weshalb viele auch in der heutigen Zeit sagen, nee, komm, keine Märchen erzählen, das kann doch einfach gar nicht sein. Und wir wissen auch, in der heutigen Zeit ist es bei Theologen auch nicht viel anders. Wenn ich das manchmal höre, dass die Jungfrauengeburt geleugnet wird, Evolution gibt es auch nicht, gibt es, aber hier die Schöpfungsgeschichte gibt es nicht, dann, sorry. So ist auch die Auferstehungsgeschichte für viele Theologen einfach nur eine Geschichte. Und ich denke, wir müssen da sehr, sehr vorsichtig sein. Denn was unterstellen Sie? Sie unterstellen eigentlich, dass die Bibel in der Gesamtheit nicht wahr ist. Wenn nur ein Teil in der Bibel nicht wahr ist, dann wissen wir auch nicht, sind die anderen Teile richtig oder wahr. Wir wissen auch, dass es unterschiedliche Erkenntnisse gibt, auch wissenschaftliche Erkenntnisse gibt. Aber für mich ist die Bibel in allen Punkten so wahr. Und wenn ich ehrlich bin, ich verstehe vieles nicht und ich habe auch früher vieles nicht verstanden. Und ich bin mir da auch nicht sicher, ob die Wissenschaft jemals alles aufdecken wird. Aber ich glaube, das ist nicht das Entscheidende. Und für mich ist es auch so, dass ich mich nicht auf Menschenwort verlasse oder verlassen möchte, um den Wahrheitsgehalt der Bibel zu prüfen. Wir wissen auch, gerade in der Wissenschaft gibt es sehr unterschiedliche Strömung und wir wissen auch, es gibt unterschiedliche Erkenntnisse. Wissenschaft ist nie so, dass man sagen kann, genau so ist es und nicht anders, sondern es ist immer eine Theorie, die wird dann eben durch gewisse Fakten bestätigt. Ne? Gucken wir ins 15. Jahrhundert, da, wenn wir zu weit gefahren wären, dann wären wir von der Erde gefallen, weil es eine Scheibe war. Heute wissen wir, es ist halt eine Kugel dann. Also dem Wahrheitsgehalt des Menschenwortes anhand der Bibel zu prüfen, das finde ich vernünftig, aber nicht umgekehrt. Und ich denke, wenn wir alles so sehen, auch Ostern, diese Geschichte, auch wenn sie für uns natürlich nicht nachvollziehbar ist, weil wenn einer tot ist, dann sagen wir, eigentlich geht das doch gar nicht, aber Gott, der die Erde mit seinem Wort erschaffen hat, alles was drauf ist, für den ist das einfach kein Problem, aus einem Toten einen Lebendigen zu machen. Und genau das hat er als Bestätigung bei seinem Sohn, bei Jesus, auch gemacht. Und deswegen können wir auch wirklich heute wohlgemut Ostern feiern. Wir brauchen nicht im Hinterkopf haben, kann denn das überhaupt gestimmt haben? Na, vielleicht ist ja irgendwie so eine Geschichte. Nein, es ist die Wahrheit. Und wir können dieses Fest feiern, so wie Johannes das auch sagt im Kapitel 11. Jesus sprach zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Das ist letztendlich die Folge, wenn wir an Ostern nicht nur den Tod von Jesus betrachten, sondern seine Auferstehung glauben und wissen, er hat es für dich, für mich, für jeden, für die Sünden getan. Wenn wir sagen, Jesus, du bist für mich gestorben, dann gehören wir zu ihm. Und es sagt es hier, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Wir wissen, auch wir werden eines Tages bei ihm sein, bei Gott sein. Wir werden wieder auferstehen. Wir werden nur einen Tod als Christen erleben. Das ist der, wenn wir übergehen, aber keinen zweiten Tod. Und das ist, denke ich mal, die wirklich frohe Botschaft, die wir Ostern verkündigen dürfen. Und es ist schade, dass hier nur Leute sitzen, die es wahrscheinlich auch alle glauben. Und ich denke, das, was Jesus sagt, sollte für uns als Gemeinde immer wieder auch für uns Christen Ansporn sein, mit anderen darüber zu reden. Auch wenn die manchmal vielleicht ein bisschen komisch gucken und sagen, na, wie ist der denn drauf, wenn einer tot ist, ist er tot. Ich möchte beten. Jesus, wir danken dir, dass du wirklich alles getan hast, Herr, dass du sündlos warst und ja, dass du dich geopfert hast, Herr, aus Liebe zu uns. Und ich danke dir, dass wir jetzt Ostern auch feiern dürfen und ich bitte dich, Herr, dass ja, dass deine Botschaft wirklich so in dieser ganzen Welt immer größer wird, Herr. Und auch wenn wir wissen, dass so eine Gegenwehr da ist, dass viele, ja, insbesondere Satan, gar kein Interesse daran hat, so wissen wir, dass du größer bist, Herr. Und ja, bitten dich, Herr, dass wir dazu beitragen dürfen, Herr, deine Botschaft weiterzugeben und danken dir, Herr, dass du wirklich alles getan hast. Amen.